Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht wieder Bundernetze, euer Fußballpodcaster. Drei Themenblöcke habe ich heute für euch. Zum einen mal die vergangene Transferperiode, die jetzt endlich am 1. September zumindest in Deutschland beendet wurde. Dann geht es natürlich um unsere deutsche Nationalmannschaft, insbesondere um die vergangenen zwei Länderspiele gegen die Slowakei und Nordirland. Dann habe ich noch so ein paar kleine Geschichten, Kurioses aus der Fußballwelt, die mir so zugetragen wurden, beziehungsweise die ich einfach erlebt habe im täglichen Miteinander mit Fußballfans. Starten wir mit der Transferperiode. Ich wurde letzte Woche gefragt, Mensch Bunder, was sagst du eigentlich zu den Transfers und dem Kader vom Club hier in Nürnberg? Das war am 2.9. und am 1. September hat die Transferperiode ja geendet. Ich musste zunächst mal ein bisschen durchatmen und musste mal durchschnaufen. Ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, ich blicke noch nicht ganz durch. Ich weiß da im Moment nicht, wie es beim Club da so recht aussieht. Ich war die Woche vorher, sprich noch in den letzten Augustwochen, war ich beim Club im Training und habe mir die Mannschaft mal so angeschaut. Habe allerdings ehrlich gesagt nicht gewusst, wer ist da jetzt ganz neu, wer ist da jetzt dazugestoßen, wie sieht's da aus? Ich kenne die ehrlich gesagt noch nicht so, die Jungs, die da beim Club jetzt sind. Denn man muss ja auch bedenken, da tummeln sich jetzt 35 Spieler auf dem Platz. Und sprich, der Club hat 4 Torhüter, 12 Abwehrspieler, 11 Mittelfeldspieler und 8 Stürmer. Man muss sich das auch mal überlegen. Also 35 Spieler, da könnte man ja theoretisch eine Club A und eine Club B-Mannschaft aufstellen und der Kader hätte immer noch jeweils 17 Spiele, also sprich 11 auf dem Platz und 5 oder 6 auf der Ersatzbank. Also das ist schon eine ganze Menge. Das wird schon sehr, sehr interessant werden, wie Trainer Miroslav Klose das in Nürnberg das Ganze managt, denn ihr wisst ja selber, auf dem Platz können ja nur 11 stehen. Und wenn man sich das mal anschaut, das sind einfach 21 neue Spiele gegenüber der letzten Saison jetzt da. Das ist schon eine Hausnummer. Im Vergleich jetzt, der Nachbar aus Fürth hat einen Kader von 26 Spielern. Davon sind allerdings auch 14 neu. Aber das sind trotz alledem 9 Spiele weniger im Kader. Und ich glaube, 26 Spiele, das ist schon eine vernünftige Größe für eine Saison. Schauen wir mal, wie der FC Nürnberg das Ganze bewältigt. Ich möchte da noch mal ganz kurz auf die Zeitung in Nürnberg vom 1. September 2025 eingehen. Das war der Montag. An dem Tag war ja Transferschluss dann nachts um 24 Uhr. Am Montag, den 1. September, stand in der Zeitung, ich zitiere, wir fangen jetzt mehr oder weniger erst richtig an, sagt Klose über die Zeit nach dem Ende der Transferphase, wenn er endlich weiß, mit welcher Mannschaft er planen kann. Ja, aber das ist nicht nur in der zweiten Liga so. In der gleichen Ausgabe vom 1. September ging es um den Krisenmodus bei Bayer Leverkusen und da wurde der damalige Trainer Ten Hag zitiert. Am Dienstag ist alles zu Ende, sagte er, dann wissen wir, welche Spiele wir haben. Naja, er weiß es mittlerweile zwar, aber er ist nicht mehr Trainer. War ja schon sehr kurios, was da in Leverkusen passiert ist. Denn nach 2 Bundesligaspieltagen entlassen zu werden, das ist auch mal ein Kuriosum in der Bundesliga. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, nach 2 Spieltagen. Aber da muss man ehrlich gesagt auch sagen, ich finde, das war auch in Leverkusen ein bisschen hausgemacht. Und da verstehe ich die Profis in Leverkusen nicht, dass sie sich da mit dem Namen Ten Hag nicht ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben. Man wusste ja um seine Vergangenheit bei Manchester United und trotzdem hat man ihn geholt. Ihr wisst ja, klar, ich sag's ja immer wieder, ich bin ja einer von 80 Millionen Bundestrainern oder in dem Fall Fußballexperten. Ich habe mich schon gefragt, was soll die Personalie Ten Hag in Leverkusen? Gut, jetzt haben sie seit heute ein krasses Gegenteil geholt. Sie haben den Kasper Juhlmann, war ja mal eine Saison Trainer in Mainz und dann jahrelang Nationaltrainer in Dänemark. Ein ganz anderer Typ. Wie Ten Hag, auch da muss man sich ein bisschen fragen, wie der neue Trainer das in Leverkusen managt, denn von der ehemaligen Meistermannschaft ist ja nichts mehr übrig. Die Leverkusen haben einen Kader von 25 Leuten. Manchmal verstehe ich ja nicht genau, was ist jetzt ein Zugang, was ist ein Abgang, denn der Zugang, das ist gleichzeitig ein Abgang und der Abgang ist gleichzeitig ein Zugang mit Verleihen und Nichtverleihen und so. Da muss man ja mittlerweile wirklich ein bisschen studiert haben, um das alles zu verstehen. Aber in Leverkusen gibt es 16 Zugänge und 22 Abgänge. Der Kader ist im Prinzip komplett neu. Und auch da, wenn man sich das in Leverkusen mal anschaut, und ich habe das ja letzte Woche schon mal gesagt, ich verstehe das manchmal nicht mehr, wie da mit den Millionen um sich geschmissen wird. Stellt euch mal vor, Leverkusen hat einen Spieler geholt, der heißt Fernandes. Gut, der junge Mann ist 23 Jahre alt, ist ein Argentinier, Mittelfeldspieler. Der hat sage und schreibe 30 Millionen Euro gekostet. So, jetzt könnte man vielleicht denken, bei 30 Millionen Euro holt man da vielleicht einen gestandenen Nationalspieler. Haha, null Länderspiele. Der war bei Al-Qaisir. Ich tue mir noch ein bisschen schwer mit den arabischen Fußballnamen. Das ist jetzt der Verein, wo der ehemalige Gladbacher Julian Weigl jetzt hingegangen ist. Der war da irgendwie ein Jahr lang in Arabien und den hat man jetzt für 30 Millionen Euro verpflichtet. Ja, das ist quasi ein Zugang mit der Hoffnung, dass er sich weiterentwickelt und dann vielleicht für irgendwann mal für noch mehr Geld weiter transferiert werden kann. Alles schön gut, Freunde. Aber 30 Millionen Euro für einen Spieler, der ein Jahr in der saudi-arabischen Liga war, also bei aller Liebe. Aber das geht mir irgendwie langsam nicht mehr so in den Kopf. Die Leverkusen, die werden es schon richtig machen. Sind ja die Fachleute da. Manchmal zweifle ich da schon ein bisschen. Aber ich muss es ja zum Glück nicht entscheiden. Kommen wir mal zu den Bayern. Klar, ich weiß schon, ja, der Bunde, jetzt kommt er wieder mit seinen Bayern. Ich will mich auch gar nicht an den Bayern abarbeiten. Nur es macht halt immer Spaß, sich die Bayern anzuschauen, denn da ist ja immer was los. Die Bayern, die haben einen Kader auch von 25 Spielern. 4 Torhüter, 9 Abwehrspiele. Und dann 6 Mittelfeldspiele und 6 Stürmer. Harry Kane hat es ja neulich schon mal ein bisschen angedeutet, ist ein bisschen dünn. Was ich bei den Bayern nicht ganz verstanden habe, dass man das nicht moderieren konnte, einen Paul Wanner zu behalten. Gut, Max Eberl hat gesagt, wer nicht will, der soll gehen. Aber trotz alledem, ich meine, Paul Wanner, das muss man schon mal überlegen. Das ist ja schon ein richtig gutes Fußballtalent in Deutschland. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, ob er sich jetzt entschieden hat, ob er für Deutschland oder Österreich künftig spielen wird. Er hat ja beide Möglichkeiten. Hut ab, den konnten wir für 15 Millionen Euro nach Holland transferieren. Ist schon eine Hausnummer, 15 Millionen Euro für Paul Wanner, weil da haben wir es wieder, 15 Millionen Euro. Das ist ja irgendwie, ja, so wie halt der Eispreis gestiegen ist in den letzten Jahren, ist halt auch der Transfermarkt gerade nach der Corona-Phase extrem in die Höhe geschnellt. Schuld dran sind ja extrem auch die Engländer, die zahlen ja für jeden Ersatztorhüter mittlerweile 28 Millionen Euro. Also wie gesagt, noch einmal Paul Wanner für 15 Millionen Euro vertransferiert. Trotzdem, ich glaube, der hätte den Bayern ganz gut zu Gesicht gestanden und ihm auch. Die Bayern haben auf dem Zettel 6 Mittelfeldspiele. Ich glaube, der wäre schon zu seinen Einsätzen gekommen. Zum nächsten Themenblock, unser DFB-Elf. Ich denke, da sage ich euch nichts Neues, dass sie sich in der Slowakei ja extremst blamiert haben, die Jungs. Habe mich da richtig gefreut letzten Donnerstag. Mensch, schaust du mal wieder ein Spiel von der Nationalmannschaft an. Aber das war ja dann dermaßen blamabel. Okay, ich meine, in so einer Situation draufschlagen ist ja einfach. Aber das Problem liegt ja nicht nur in einem Spiel. Das Problem liegt ja schon seit längerem auf der Hand. Ob man jetzt den Matthias Sammer mag oder nicht, aber er hat vor Wochen im Kicker ein sehr interessantes Interview gegeben, wo er da extrem den Finger in die Wunde gelegt hat, wie es um die DFB-Elf und insgesamt im deutschen Fußball steht. Wer die Möglichkeit hat, lest das mal nach. Da hat er vieles richtig gesagt. Ich habe mir gedacht, ja, genauso denke ich auch. Aber wenn das der Matthias Sammer denkt oder beziehungsweise sagt, dann hat es natürlich Gewicht. Wenn das der Bund der Netze sagt oder im Vorfeld vielleicht mal so andeutungsweise eine Idee reinbringt, das interessiert ja dann keinen. Was mich allerdings heutzutage schon ganz schön nervt, ist euch das mal aufgefallen, wenn ein Gegentor fällt, da schaut der Nagelsmann sofort aufs Tablet und ich habe so das Gefühl, ja, da geht es jetzt um die Fehleranalyse und da wird dann ganz genau geguckt, Mensch, was ist los? Da denke ich mir immer, heieiei, was hat ein Trainer nur früher gemacht, als es noch nicht diese digitalen Medien gab, als es noch kein Tablet an der Trainerbank gab. Ja, meine Güte, der Trainer, der hat in der Pause gesagt, Toni, in dem Fall Rüdiger, du hast einfach vorher gepennt, du hast den Eckball verschuldet und dann Serge Gnabry in dem Fall. Du hast ein tolles Tor geschossen zum 1-0. Das war ja ziemlich wichtig. Ich meine übrigens, so als Stürmer das erste seit März 2023, das er in der Nationalmannschaft geschossen hat. Ich bin nicht unbedingt ein großer Freund von Gnabry, denn was der Junge aus seinem Talent macht, das finde ich eine Frechheit. Aber gut, er spielt. Bayern-Trainer Kompany hält er extrem große Stücke auf ihn. Ist ja auch in Ordnung. Aber trotzdem, als Trainer früher hätte man gesagt, aber beim Gegentor der Nordiren, das war einfach dein Mann. Und er hat dir im 16er, beziehungsweise im Strafraum, beziehungsweise das versteht ja heute auch kein Junge mehr, das ist ja die Box, der hat dir einfach im Box 5 Meter abgenommen und da bist du stehen geblieben wie ein 7-jähriger Schulbub, bleibst einfach so stehen, dass der ein super Tor geschossen hat, der Nordirre. Das möchte ich ja gar nicht verhehlen. Aber der Knabe, der muss einfach mitlaufen. Und das kann ich von einem 30-jährigen Nationalspieler schon erwarten, wenn er schon bei ihm steht, im Strafraum, in der Box, Entschuldigung, ne? Die Jungen hören ja auch mit, die Alten, Strafraum, die Jungen, die Box, dann geh gefälligst mit. Und das ist das, was mich heute so nervt. Da wird alles auseinandergefiesen, auseinandergenommen, dann haben wir die abkippende 8 oder 7 oder 9,5 oder weiß der Teufel was. Früher hat der Trainer am Platz gestanden und hat gesagt, du hast gepennt. So, da brauchst du kein Tablet dafür. Und das ist das, was mich so nervt, dass da alles so auseinanderdividiert wird und gefieselt und gemacht und getan. Da fehlt's manchmal einfach an den Basics. Diese Basics, die früher die deutsche Nationalmannschaft ausgemacht hat, das wissen die anderen Nationen mittlerweile ganz genau, die fehlen. Und das hat man in dem Spiel gegen die Slowakei gemerkt, da gab's null Gegenwehr. Im Gegensatz wiederum, nach der ersten schwachen Halbzeit gegen Nordirland, da hat sich die deutsche Nationalmannschaft wieder mal besonnen, um was geht's eigentlich im Fußball? Und zwar auch um Kampf und Wille, ein Spiel zu gewinnen. Und das haben sie dann auch gemacht. Ich meine, es ist schon ein bisschen traurig, wenn man dann hört, die deutsche Nationalmannschaft kann doch gewinnen und sie können es doch noch, alles schön und gut. Aber Entschuldigung, wir haben gegen Nordirland gespielt. Ich weiß, und viele von den älteren Zuhörern, die wissen, Mensch, was haben wir früher teilweise für Gurkenspiele, gerade in so Qualifikationsspielen gesehen. Und da hat man sich ganz schön abgemüht, um dann auch einen knappen Sieg zu erringen. Das ist richtig. Aber die Kleinen haben einfach aufgeholt. Und das müssen unsere Jungs einfach verstehen, dass sie vielleicht in ihren Vereinen die Superstars sind. Aber in der Nationalmannschaft müssen sie sich einfach mehr zusammenraufen. Schauen wir mal, was jetzt die nächsten Monate so bringen. Ich glaube schon ein bisschen, dass uns insgesamt die Qualität fehlt, um 2026 Weltmeister zu werden. Und da meine ich die Qualität an absoluten Weltklasse-Spielern und auch an solchen Spielern, die im Falle eines Falles das Ruder rumreißen können, wenn es um Rückstände geht oder wenn es um Widerstände geht. Ich hoffe das natürlich nicht. Ich wünsche mir natürlich auch, dass wir eine erfolgreiche Nationalmannschaft haben. Aber im Moment, bin ich schon ehrlich, fehlt mir ein bisschen der Glaube. Dritter Themenblock, so ein bisschen Kurioses aus der Fußballwelt. Was passiert mir so? Ich finde es ja immer klasse, wenn ich mit meiner Frau essen gehe. Die rollt zwar manchmal so ein bisschen mit den Augen, aber die kommt mir am meisten oder am schnellsten mit Leuten ins Gespräch. Man fragt sie, sind sie Fußballfan? Bist du Fußballfan? Wie auch immer. Ich war neulich mit ihr essen, mehr so südamerikanisch angehaucht. Ein junger Kerl, der uns da bedient hat. Ich habe ihn gefragt, wo kommt er denn her? Hat er gesagt, aus Venezuela. Habe gesagt, Venezuela. Und ich habe ihn vorher gefragt, interessiert er sich für Fußball? Sagt er, ja, Fußball ist ja schon ein großer Fan. Und da ich gesagt, Arango. Sagt er, he's a hero. Da ich gesagt, ja, war auch ein kleiner Hero in München-Gladbach. Hat er natürlich gestrahlt. Anderes Beispiel, ich war in Stuttgart in der Espresso-Bar. Da habe ich einen Fanschal gesehen von Casarano. Ich habe dann sofort gefragt, Casarano, was ist denn das für ein Club in Italien? Hat mir der Chef gesagt, ja, Casarano Calcio, so heißt der Verein mittlerweile, waren mal pleite zwischendurch, spielen mittlerweile in der 3. Liga. Da hat der Maradona mal vor der WM 1990 trainiert, hat mir der Chef erzählt, großer Fan von Casarano. Der Maradona hatte mal keine Lust auf großes Training mit der Mannschaft. Und da hat er sich da auf den Platz von Casarano gestellt und hat quasi ein Einzeltraining gemacht. Super spannend sowas. Wenn ich sowas höre, muss ich natürlich schmunzeln. Unabhängig davon, ich habe dann versucht, mal im Internet nachzuschauen, das Einzeltraining nicht gefunden. Es gibt allerdings auf YouTube Filmausschnitte, wo der Maradona sich auch aufwärmt, beziehungsweise bei einer Trainingseinheit so ein bisschen mitmacht. Und zwar hat Neapel 1985 gegen Lecce gespielt im Oktober und am Tag vorher hat Neapel den Trainingsplatz von Casarano genutzt, um dort zu trainieren. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das auf YouTube mal an. Schaut euch mal die paar Minuten an, was der Maradona da mit dem Ball macht. Der zelebriert den Ball. Der Ball war einfach sein bester Freund. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das an. Das macht richtig Freude. Am Schluss des heutigen Podcasts wollte ich auch noch mal zum Ausdruck bringen, wie sehr ich ein bisschen traue, dass Hermann Gerland jetzt aufgehört hat, Trainer zu sein. Und da komme ich auch wieder ein bisschen darauf zurück, was ich vorher meinte, dass wir heute in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen zu viel Laptop-Trainer haben. Wenn ihr das ZDF-Sportstudio gesehen habt neulich, da war der Hermann Gerland ja zu Gast. Und das Schöne ist, da gibt's ja am Schluss immer das Torbandschießen. Und da gab's den letzten Schuss von dem jungen Gast, der ja immer den Promi herausfordert. Und der junge Spieler, der hat da auf die Torwand geschossen. Da hat mir gedacht, oje, hoffentlich bleibt sie ganz. Und da geht der Gerland auf den Zebu und sagt, hey Kollege, denk mal dran, was ich dem Müller gesagt habe. Genauigkeit vor Härte. Und was macht der Junge mit seinem letzten Schuss? Er lässt die Härte weg und schießt ins Tor. Und da haben alle gelacht und haben sich alle gefreut. Und das ist das, was mir einfach gefällt. Diese alten Trainer, die das Internet nicht gebraucht haben, die haben aber trotzdem gewusst, wie man mit dem Ball schießt, wie man vielleicht das Kopfballpendel noch einsetzt. Und. Und das ist das, was ich vermisse manchmal. Vielleicht bin ich da auch manchmal zu altmodisch, das macht durchaus sein. Aber da komme ich auch noch mal kurz auf das Clubtraining von vor 2 Wochen zurück. Wenn ihr mal schaut, wie der Miro Klose den Jungen zeigt, wie man den Ball annimmt, wie man den Ball stoppt, wie man als Stürmer abschirmt, das zeigt er denen. Das sind nur kurze Sequenzen. Und trotz alledem, das ist ein Weltmeister, der Miro Klose 2014, wisst ihr alle noch, war eine tolle Weltmeisterschaft von unseren Jungs in Brasilien. Und das ist das, was es ausmacht. Da schauen auch die Jungen noch drauf, wenn mal so ein Weltmeister sowas zeigt. Und das ist das, was ich meine. Manchmal, mir ist natürlich wichtig, Statistiken sind wichtig heutzutage. Und denn es geht ja auch um insgesamt sehr viel Geld. Aber trotz alledem, diese Basics, das einfache Fußballspiel, da habe ich manchmal das Gefühl, das kommt ein bisschen zu kurz. Und da fehlen mir auch diese alten Trainer, die diese Weisheiten darüber bringen. Ich bin da vielleicht ein bisschen retro, aber das Retro, das verteidige ich gerne. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Fußballwoche. Bundesliga haben wir ja wieder am Wochenende. Viel Spaß, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, ihr hört mir weiterhin zu. Alles Bronco, euer Bundernetze.